Bei mir läuft's.
Bei mir läuft's auch.
Bei mir nicht. Moment.
Herzlich willkommen zur 467. Folge des Sneakpods. Wir begeben uns mit unserer A Cappella-Band auf Tour und besprechen dort für euch den Film Pitch Perfect. Mit mir hier der Mann, der das Intro singt, Robert Krüger.
Hallo.
Und unser Host C, Claudia Nördinger.
Hallo. Und keine Unterwäsche trägt Stefan Giesbert.
Wie immer beim Podcasten.
Keine Hose.
Das sowieso nicht. Podcast.
Das ist ja, Hose? Die ist ja wirklich überflüssig. Oberüberflüssig.
Oberflächlich.
Ja.
Das haben Hosen so an sich.
Ja, fällt mir auch gerade auf. Okay. Pitch Perfect 2. Worum ging's?
Ja. Wir haben ja alle den Film Pitch Perfect im Jahr 2012 gesehen. Jetzt.
Also wir, die Hörer nicht alle, oder?
Also wir drei auf jeden Fall.
Ja.
Die Hörer vielleicht nicht. Wenn sie es nicht gesehen haben, sollten sie dringend die Folge 263 nachhören und dann unbedingt auch den Film anschauen, der für mich auf jeden Fall damals so ein Überraschungsknaller war. Es geht um...
Und ich habe mich damals in Anna Kendrick verliebt, aber das tut nicht zur Sache.
Wirklich, ja, die ist dein Typ. Ich stehe überhaupt nicht auf die, muss ich sagen. Aber ja, trotzdem mochte ich den Film sehr. Es geht um eine A Cappella-Gruppe, oder eigentlich gibt es so mehrere A Cappella-Gruppen, so am College, die singen und singen und singen. Und die Hauptfigur Becca ist ja so eine Unangepasste und das ist ja gar nicht ihr Ding. Aber irgendwie rutscht sie da so rein und dann wird sie natürlich doch eine von den, ja, also sozusagen das treibende Mitglied dieser Gruppe und so weiter. Und definiert den neuen Sound, wobei ich den so neu, ehrlich gesagt, dann auch gar nicht fand. Aber jedenfalls, was an dem ursprünglichen so cool ist, ist, dass er einfach wahnsinnig viel Spaß macht, der Sound unheimlich gut ist, wie natürlich alle sagen, ein bisschen zu gut für dieses A Cappella-Ding und auch ein bisschen zu gut dafür, dass das ja alles kein Studioton sein soll, aber wie auch immer. Es ist im Prinzip wie ein Musical, nur viel lustiger und gleichzeitig, ja, zeigt er eben auch auf eine sehr charmante Weise eben so College-Leben und seltsame Typen und dann spielt eben Rebel Wilson diese Fat Amy, die eben so immer ganz gut für den Lacher am Schluss ist, allerdings nicht auf diese Weise, wie das häufig ist, dass Dicke im Film eben einfach per se lustig sind und immer so eher über sie gelacht wird, sondern im Prinzip hat Fat Amy ja irgendwie immer so das letzte Wort oder eigentlich ist sie die, die am Schluss doch, ja, so die letzte ist, die lacht im Prinzip. Ja, also ich würde sagen, auf jeder Ebene war der ursprüngliche Pitch Perfect Film unterhaltsam und irgendwie auch neu und einfach ein Film, der mir immer gute Laune gemacht hat und den ich auch sehr, sehr oft gesehen habe. Das war so eine ganze Zeit, war das der Film, den ich immer angeschaut habe, wenn ich gebügelt habe oder so und mir überlegt habe, okay, ich will jetzt nichts Neues anschauen oder irgendwas schauen, wovon ich auf jeden Fall gute Laune bekomme. Da habe ich eine ganze Zeit, habe ich Easy A immer geschaut und danach habe ich dann eine ganze Zeit immer Pitch Perfect geschaut. Insofern war natürlich die Erwartung, was jetzt den zweiten angeht, obwohl ich schon gehört habe, er soll nicht so gut sein, waren relativ hoch. Wir befinden uns am selben Setting, also in dieser Barden University. Es ist 3 Jahre später. In diesen 3 Jahren waren unsere Barden Bellas, also diese Mädchen-A Cappella-Gruppe, waren sehr erfolgreich. Und die Gruppe ist eben weiter zusammengeschweißt und ist eben ganz toll für sie gelaufen. Nur jetzt passiert am Anfang etwas relativ Drastisches bei einem Auftritt vor Obama und Frau. Oh. Und das führt dazu, dass sie ausgeschlossen werden von diesen National Competition, wie auch immer, für A Cappella-Gruppen. Und das ist schon deswegen eine Katastrophe, weil es für einen Teil von sie der letzte, die letzte dieser der letzte dieser Wettbewerbe sein wird, weil die eben an der Uni fertig sind und dann ja nicht da weitermachen können und so. Insofern Riesenkatastrophe. Sie dürfen jetzt nicht mehr bei irgendwelchen Wettbewerben auf nationaler Ebene antreten. Allerdings aus eigentlich ein bisschen schwachsinnigen Gründen stellt sich heraus, dass sie international das schon dürfen. Und dann fliegen sie nach Dänemark, glaube ich, und treten dann dort wieder an einem Wettbewerb an und treffen da vor allen Dingen auf eine deutsche A Cappella-Gruppe, die eben so sozusagen die großen Gegenspieler sind, die scheinen total überlegen und die haben so einen Sound. Ja, die haben so einen Sound, irgendwas zwischen Kraftwerk, Hitler und ja, was weiß ich. Also es ist
Kraftwerk, Hitler, also eine schöne Reihe. Ich wollte jetzt echt hören, was als nächstes kommt.
Naja, also und Rammstein kommt natürlich auch ein bisschen vor, aber es ist naja, sagen wir, das ist ein bisschen rassistisch. Das war aber nicht mein Hauptproblem mit dem Film. Darüber kann ich ehrlich gesagt ganz gut lachen. Ich finde es nicht schlimm, wenn Deutsche in Filmen schlecht wegkommen.
Ich sag nur, wie hieß der sowieso Ball? Wie hieß denn der? Dodgeball.
Dodgeball. Das fand ich lustig, ja. Also, ja. Das Problem an diesem Film ist einfach, dass dieser Vergleich mit dem ersten Teil eine Katastrophe für ihn ist, weil du einfach an jeder Stelle denkst, die Musik war besser im ersten Teil, die Dialoge waren lustiger, die Geschichte war schlüssiger, die Figuren waren irgendwie glaubhafter, die Situationen waren sympathischer, Entschuldigung, die, ja, es war einfach, alles war besser im ersten Teil und zwar deutlich, also nicht nur so ein bisschen, dass du jetzt sagen würdest, macht nichts, ich freue mich trotzdem, die alle wiederzusehen, sondern es ist einfach so, ich finde, in jeder Hinsicht fällt es deutlich ab, musikalisch fällt es ganz deutlich ab auch. Es gibt einfach keine solche Nummern mehr, wo du einfach Spaß hast zuzuhören und dir denkst, das ist schon an sich einfach geil, sondern es ist alles so.
Geht so.
Ja, ja, höchstens geht so, finde ich. Deswegen.
Hm. Also, schade. Die, ja, das ist so Lust, dass ja, du mir Lust machst auf den zweiten.
Nee, also leider ist das für mich nicht drin. Ich habe auch so die eine oder andere Kritik gelesen oder gehört und nicht alle, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, nicht alle waren so enttäuscht wie ich, aber ich fand ihn wirklich nicht sehr lustig. Ich fand ihn so okay und hätte es keinen ersten gegeben, dann hätte ich gesagt, ja, kann man schon auch anschauen, aber da es eben einen ersten gibt, ist es für mich schon die Frage, warum würde man so einen zweiten machen, außer dass man eben die Geldkuh noch mal ein bisschen melkt. Und es soll ja, glaube ich, so einen dritten geben. Also ich habe da jetzt böse, böse Befürchtungen, dass es da weiter bergab geht. Aber gut, vielleicht geht es ja auch wieder bergauf, wer weiß schon. Ja, also für mich gibt es da ehrlich gesagt nicht sehr viel Positives zu berichten. Ich finde auch, diese Fat Amy-Figur wurde noch ein bisschen weiter aufgeblasen, weil man halt gemerkt hat, dass sie populär war im ersten, aber nicht zu ihrem Besten. Ich finde, dass sie jetzt eben noch stärker in die Karikatur rutscht und das macht die Sache nicht besser. Also, ja. Mir fällt eigentlich nichts ein, was ich an dem Film wirklich sympathisch oder positiv heraushebenswert fand oder so. Er hat mich nicht geärgert. Und ja, ich würde sogar sagen, dass ich vielleicht die rassistische Darstellung der Deutschen tendenziell noch am lustigsten fand.
Ja. Okay, ja. Okay.
Das lässt tief blicken.
Ja.
Ja, ja gut, aber nach dem ersten Teil, also du kannst ja nicht nochmal die gleiche Geschichte erzählen, dass da jemand neu dazukommt. Deswegen, es muss irgendwie weitergehen.
Es kommt jemand neu dazu, wird gespielt.
Im ersten kommt sie ja neu aufs College, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, ja, schon klar. Aber es kommt jetzt auch wieder jemand neu aufs College. Und zwar gespielt von Hayley Steinfeld, heißt sie, glaube ich. Das ist die in True Grit das Mädchen gespielt hat, die ich in True Grit so fantastisch fand. Die ist jetzt auch nicht schlecht oder so, aber
es interessiert im Prinzip einfach nicht. Also,
die ist 10 Jahre jünger als die Hauptdarstellerin. Das ist ja krass.
Ja, die passt wahrscheinlich im Alter, aber eher so.
Ja.
Würde ich mal annehmen. Ja, ja, aber darum geht's auch nicht. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach, die Geschichte ist an den Haaren herbeigezogen. Es ist alles nicht so sympathisch und so aus einem Guss. Und vor allen Dingen musikalisch haben sie es nicht geschafft, was Ähnliches zu bringen, ja, wie im ersten Teil. Ich glaube, hätte das musikalisch wieder funktioniert und die hätten eben die Auftritte gehabt, die einfach knallen und die paar anderen musikalischen Einlagen, wo du sagst, es hat jetzt einfach an sich schon so Spaß gemacht zuzuhören, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so ein Problem gewesen, dass es ansonsten einen nicht so vom Hocker reißt. Aber das ist eben nicht der Fall. Insofern. Also von mir gibt das 5,5 Punkte.
Ja. Das geht ja.
Ja, ich meine.
Ja, ist halt. Ja. Nee, also dann gucke ich mir.
Ja.
Dann gucke ich mir echt lieber nochmal den ersten an. Wir wurden gebeten, immer zu sagen, wo wir den, die Filme geguckt haben. Wo hattest du den jetzt
geschaut? Damit die Leute mich dann auslachen, oder was? Weil ich ja dann immer sagen werde, ich habe ihn auf DVD geschaut.
Ist doch okay.
Und nee, dann bin ich die letzte Person in Deutschland, die ihn auf DVD schaut. Vielleicht auch im nächsten Leben. Weltweit. Naja, nein, ja, ich habe ihn auf DVD geschaut. So.
Okay. Nee, ist ja.
Du solltest sagen, du hast ihn auf Disc gesehen, dann könnte es auch eine Blu-ray gewesen sein.
Ja. Ja, also ich hätte eine DVD. Lustig.
Ich habe das eben schon synonym verwendet in meinem Kopf.
Ich hätte eine DVD abzugeben. Mit Pitch Perfect 2.
Pass auf, jetzt meldet sich jemand, dann musst du ihn verschicken.
Okay, dann mache ich das.
Zu Weihnachtsgrüßen. Musst du irgendwas machen? Eine Frage beantworten und oder sonst irgendwas?
Nö, mir einfach eine nette E-Mail schreiben.
Okay.
Und mit einer Adresse. Dann schicke ich die DVD von Pitch Perfect 2.
Und wenn es mehrere sind, dann lost du. Oder nimmst die freundlichste Mail.
Genau.
Okay, gut.
Aber Schleimer mag ich nicht.
Puh, das wird schwer. Bob, hast du schon angefangen, die Mail zu schreiben?
Ja, Mist erwischt. Ich wollte noch eine Absenderadresse fälschen.
Gut.
Ja. Der Bob, der ja sonst keine DVDs mehr hat, der hätte dann diese eine DVD, die würde dann so mitten.
Das stimmt. Der Bob hat einen ganzen Schrank voll DVDs, ich habe den schon zweimal umgezogen oder so.
Wirklich? Ich habe immer so diese Vorstellung, dass beim Bob längst alles virtuell ist, insofern.
Naja, das ist nicht ganz falsch. Also das, was der Stefan umgezogen hat, die ganzen DVDs, die sind jetzt alle in einer Umzugskiste im Keller, sehr unrühmlich
gelandet. Wir ja auch nicht.
Gelandet. Zusammen mit den Schränken, wo sie drin waren, die liegen auch alle im Keller. Weshalb der Keller ein bisschen unbegehbar ist im Moment. Aber dafür ist hier oben, gibt es wirklich nur noch so eine kleine elitäre Auswahl an wichtigen DVDs und Blu-rays. Und fast keine Filme mehr. Nur so Konzert Blu-rays und so Zeugs.
Okay. Jo,
ja.
Haben wir sonst gesehen? Irgendwas?
Der Stefan hat London vernichtet.
Wollen wir erst was trinken, Kinder?
Achso, ja, Entschuldigung, wir müssen was trinken.
Also wenn hier sich nicht einer um die Ordnung kümmert, was ist denn das hier wieder? Es ist Zeit für die Droge der Wahl. Ups, habt ihr das gehört?
Ja, das haben wir gehört.
Das war mein Schemel, habe ich den nicht letzte Woche auch schon so geräuschvoll verschoben?
Das kann sein. Wir hätten jetzt gedacht, es sei dein Darm gewesen, aber wir möchten es auch nicht vertiefen. Was trinkst du?
Ich laufe gerade hinter die Bar. Ich werde ganz skandalöses trinken. Ich trinke irischen Whisky, den ich gekauft habe. Den feinen Bushmills. Ja. Und zwar aus Gründen, denn wir haben am Freitag Irish Cream gemacht.
Und da... Da war die Claudia weg.
Irgendwie ist die Claudia gerade aus der Leitung geflogen.
Ich habe gar nichts aus der Leitung geschmissen. Du kannst sie mal versuchen, neu dazu zu holen.
Ich hole sie mal hinzu. Ich muss aber erstmal hier.
Du musst erstmal da. Genau. Musst du mal. Ich kann ja mal selber versuchen, ob ich das machen kann.
Ja. Nee, du kannst auch sonst erzählen, was du trinkst.
Ach so, ja, das kann ich natürlich auch machen. Also, holst du sie jetzt oder ich?
Ich hole sie.
Ja, gut. Also dann sage ich kurz, was ich trinke. Und zwar trinke ich Rotwein. Okay. Ich weiß jetzt nicht, also ich finde ihn ganz okay.
Okay.
Er heißt Puzio Tinto Reserva aus Portugal, aus dem Jahre 2012. Hat ein sehr, sehr schick gestaltetes Etikett. Es war ein Geschenk, deshalb ich habe keine Ahnung, was es da sonst noch drüber zu wissen gibt. Ich habe es nicht recherchiert. Ich habe auch keine Ahnung, was der kostet. Ich finde, man könnte ihn zum Essen trinken. Ich habe ihn jetzt so heute Abend zum Tatort getrunken. Da fehlt ein bisschen was, aber jetzt habe ich mich rangetrunken. Jetzt trinke ich zu Ende.
Okay.
Was mit der Claudia? Haben wir sie wieder? Nee, haben wir nicht.
Ich glaube, wir müssen die Skype leiten. Sie muss uns anrufen, glaube ich.
Vielleicht ist das Internet bei ihr irgendwie broken. Wir können ja derweil mal weitermachen. Beziehungsweise hast du deinen Irish Cream am Start? Bist du fertig?
Nee, ich habe nicht Irish Irish Cream habe ich gemacht. Weißt du, weswegen ich es gemacht habe? Wir hatten nämlich von der Hochzeit noch ganz viel Kondensmilch übrig und haben wir gedacht, da können wir doch irgendwas draus machen. Und dann haben wir ein bisschen gegoogelt und dann kommt der Irish Cream raus. Da kommt natürlich Irish Whisky rein. Dann haben wir einmal Irish Whisky genommen und dann haben wir nochmal sind wir nochmal schön mit Rum losgegangen und haben den nochmal zu dann Rum Cream und Indian Cream verarbeitet. Wir haben nämlich einmal den Old Monk verwendet mit ein bisschen Chai-Sirup und so. Das ist auch ganz fein geworden. Ja.
Okay.
Ja, der wartet jetzt
auf den Balkon. Und jetzt trinkst du den einfach pur, oder was?
Ich trinke jetzt erstmal hier den Bushmills pur, weil ich nicht bis in die Küche schaffe.
Nicht so ein Vergnügen ist, glaube ich. Also.
Es geht. Also, ja. Mein Gott.
Ja.
Ich glaube, wenn man Scotch mag, dann mag man den nicht, aber. Ja.
Also, ich habe Bushmills, oder vielleicht verwechsel ich ihn auch, aber ich glaube, ich habe Bushmills mal so in Erinnerung. Auf irgendeiner Party wurde der als Geschenk angeschleppt und wir haben den dann aufgemacht und hatten vorher halt, vielleicht war das der Fehler, vorher schon so diverse etwas hochpreisigere Scotches kreuz und quer getrunken, die da sich in der Sammlung befanden. Und dann kam irgendjemand an und überreichte diese Flasche Bushmills und der Gastgeber sagte dann, ja super, hier machen wir auch noch auf, zack, aufgedreht, rein ins Glas. Und wir haben uns dann alle angeschaut und haben gedacht, okay, zurück zu was anderem.
Ja, ja klar, wenn du dann eben die anstrengenderen Scotches und sowas im Glas hast, dann wird das nichts.
Ja, möglicherweise war das unfair, ich weiß es nicht mehr. Das ist meine einzige aktuelle Erinnerung an Bushmills aktuell. Mhm.
So, wir machen eine Pause und suchen die Claudia. Lass uns mal die Sendung beenden, und also nicht die Sendung, sondern das Skype-Telefon, dann soll sie mich mal anrufen und dann hole ich dich wieder hinzu.
Alles klar.
Ja, okay, bis gleich.
Ciao.
Und eine Sekunde später haben wir die Claudia schon wieder gefunden. Du hattest noch nicht erzählt, was du trinken möchtest, Claudia, oder?
Nee, in dem Moment, als ich mir eingeschenkt habe, hat der Computer mich rausgeschmissen.
Ja, wahrscheinlich war er neidisch, dass er nichts abbekommen hat.
Kann sein, dann war es vielleicht gar nicht der Markt, der meinen Maker's Mark fast leer getrunken hat, während ich gestillt habe, sondern vielleicht war es der Computer, wer weiß.
Vermutlich.
Deswegen, ich trinke jetzt die kümmerlichen Reste von einer ehemals vollen Maker's Mark Flasche, die in der Zeit, in der ich gestillt habe, sich wirklich gen Null reduziert hat.
Ja, der Mark allerdings, also das ist ganz schön traurig, dass er dann nicht durchgezogen hat und das Ding komplett vernichtet hat.
Ja.
Zeit genug hat er ja gehabt.
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich hat er schon vor einem Jahr oder sowas war er auf diesem Stand und dann dachte er sich so, oh nee, komm, den Rest, den lasse ich jetzt mal lieber doch.
Tja,
dann hätte er eine neue kaufen.
Genau.
Das stimmt. Ja, was trinkt ihr denn?
Bob, wenn wir mal ganz viel Geld verdient haben im Podcast, dann schenken wir der Claudia eine neue Maker's Mark Flasche. Wir haben das den Hörern eben schon erzählt, ich trinke irischen Whisky und der Bob trinkt Rotwein.
So ist es. Sehr spannend.
Ja.
Gut.
Aber du kannst die Sendung nochmal nachhören, da erzählen wir das alles nochmal.
Das werde ich im nächsten Leben tun.
Okay, also, ich habe heute Morgen ein bisschen Sneak gespielt und habe gerade mit meinem Cousin gechattet und habe ihn gebeten, eine Zahl zwischen 1 und 10 zu sagen und habe mir dann überlegt, dass ich eine Münze werfe und bei Zahl ist Netflix und bei Kopf ist Amazon und dann würde ich halt einfach die Anzahl der Filme durchgehen, die mein Cousin gesagt hat und gewonnen hat.
Einfach so auf der ersten Seite oder was? So.
Ja, genau. Also Amazon erste Seite, es geht nicht, aber Amazon Prime und dann. Irgendwie so.
Ja.
Ja. Und da hat dann irgendwie London Has Fallen gewonnen. Ja. Also, es ist die Fortsetzung von Olympus Has Fallen, den wir in Folge im Sneakpot besprochen haben. Und es geht wieder um den Geheim- oder Secret Service-Mann Gerard Butler, Mike Banning heißt er in der Folge, und den Präsidenten Benjamin Asher, gespielt von Aaron Eckhart. Und der Vizepräsident wird gespielt von Morgan Freeman. Jetzt ist es so, dass der britische Premier überraschend stirbt. Und es werden alle führenden Staatsoberhäupter nach London eingeladen oder die kommen dann halt zur Beerdigung und so weiter. Und während sie halt in die Kirche reingehen, bricht da das Chaos los. Ganz am Anfang sieht man noch, wie die Amerikaner eine Hochzeit in einem Wüstenland, entweder ist Nordafrika oder irgendwo im Nahen Osten, mit einer Drohne in die Luft sprengen. Und es stellt sich dann raus, dass das die Rache dafür ist. Und man sieht die Premierminister einzeln und die Staatspräsidentin oder Bundeskanzlerin taucht auch auf. Und sie werden dann halt innerhalb von ein paar Szenen alle hingerichtet. Was, jetzt muss ich ganz kurz eine Sache sagen, die mir echt gut gefallen hat, und zwar die Darstellung der Staatsoberhäupter. Also die Kanzlerin sieht überhaupt nicht aus wie die deutsche Kanzlerin, bewegt sich aber so. Die wird nur ganz kurz gezeigt und es ist in der Szene sehr freundlich dargestellt. Irgendwie ein kleines Kind läuft auf sie zu und der Geheimdienst so, weg, 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 weg. Und die so, nein, die kann kommen und ja, und so weiter. Der italienische der italienische Ministerpräsident sitzt oben auf der, wie heißt die Kirche in London, die große Westminster Abbey. Und hat gerade mit irgendeiner seiner Gespielin da oben eine Privattour veranstaltet. Und der Franzose sitzt auf irgendeinem Boot irgendwie total leger rum. Und also es passt, alle werden so ein bisschen karikiert, aber in einer bestimmten Art dargestellt. Jedenfalls bricht es dann los und der Geheimdienst-Typi muss halt seinen Präsidenten retten und dann laufen sie halt durch London und die anderen jagen sie halt, also quasi. Es werden alle großen oder relativ wichtigen Gebäude in London angegriffen und entsprechend auch zerstört. Ach ja, aber die Story ist halt echt ganz schön schwach. Die Special Effects sind eine Katastrophe. Also das ist halt, es sind keine Special Effects, sind alles Visual Effects. Und es ist dieses, ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal angezeigt kriegt in Facebook, aber wahrscheinlich habt ihr irgendwie andere Werbung geschaltet, dass man so Pyro-Effekte kaufen kann. Dass du dann halt so im Amateurfilm, weißt du, dann könntest du jetzt, wenn man da irgendwie im Amateurfilm so die Hand so hält und dann könnte man da dann einen Feuerstoß von rauskommen lassen. Und genau so sehen diese Effekte aus. So ein ganz komischer Rauch, der halt einfach nicht real über die Sachen ist, nicht mit dem Licht interagiert, was da ist und so. Es ist so fürchterlich. Und zwar in jeder Szene. Also es gibt nichts, was irgendwie real explodiert. Auch in Räumen, wo man es locker machen kann. Also natürlich können die nicht Westminster Abbey die Spitze abschießen oder so. Klar, da muss man irgendwie improvisieren. Aber auch das, meine ich, hätte ich schon mal besser gesehen. Notfalls baut man halt Modelle, aber das hier, das war echt an der falschen Stelle ganz viel Geld gespart. In der Story sind ganz viele Lücken. Also, dass der Präsident sich für irgendwelche Sicherheitskonzepte interessiert, der hat dafür überhaupt keine Zeit. Also, das ist totaler Käse. Dann kommt am Anfang eine ewig lange Geschichte mit der Frau von dem Secret Service-Typen, dass die irgendwie, die kriegt ein Kind und es ist einfach nur langweilig, um vermeintlich Druck aufzubauen. Das ist so fast, aber du siehst die und wie er sich um das Kind kümmert und ach ja, jetzt habe ich ja frei, so, oh nee, jetzt stirbt er und ich muss jetzt doch nochmal nach London, so, Alter, das ist doch nur damit irgendwie noch Druck, oh, also brauchen wir auch alles nicht, nervt total. Diese Infiltration, da möchte ich jetzt nicht zu viel sagen, weil vielleicht möchte ja doch jemand noch diesen, also Bob, wir hatten es, das war noch außerhalb der Sendung, hat mir das so besprochen, dass du den ja eventuell noch schauen möchtest.
Ich will das nicht ausschließen, dass ich mal so einen Track-Moment brauche.
Ja, genau. Also das ist halt so ärgerlich, so schlecht, so total übertrieben. Dann, da wirst du durchdrehen, wenn eine neue Figur auftaucht, irgendwie der Vizepräsident oder der Kanzler, die Kanzlerin oder sonst irgendjemand, da wird dann unten immer eingeblendet, wer es ist. Also das ist deren Art, Personen zu etablieren. Nicht irgendwie, man lässt sie eine Geschichte und man lässt sie einfach eine Sprache sprechen, die man dann nicht versteht oder erkennt. Nein, man blendet einfach unten den Namen ein, wie die Person heißt und wie der Titel der Person
ist. Hatten wir doch vorletzte Woche bei Lady Susan Vernon hier, der Jane Austen-Verfilmung, hatten wir das doch auch.
Ja, vielleicht
könnte es
jetzt
einen
guten Ton. Aber
da waren da wenigstens noch so witzige Untertiteltexte. irgendwie, ja, nee, was da ich nicht. Gut aussehender sowieso, der blöd ist oder so.
Das war jetzt so im Nachhinein, war das echt sehr unterhaltsam. Na, das geht so.
Ja, übrigens war es Folge 288, die Zahl, die du vorhin weggenuschelt hast, falls die Leute sich unsere Besprechung des ersten Teils anhören wollen. Damals hast du ja, mehr oder weniger beeindruckende 6,5 Punkte gegeben für den ersten Teil. Was kommt jetzt bei dem zweiten raus?
Deutlich weniger. Vielleicht 4. Zwei Gründe. Einmal die Darstellung der Staatsoberhäupter, was ich eben schon gesagt habe. Und ganz am Ende kommt halt nochmal so ein Gegenangriff, der als ein Shot gefilmt wurde. Und das sieht richtig cool aus, wo die Kamera dann, also die läuft mit den Angreifern mit, dreht sich dann, läuft ein bisschen auf die Leute zu, geht dann mit den Angreifern wieder in Deckung, läuft dann vor, dreht sich mit den Rücken zu den Angegriffenen, sodass du die Angreifer auch mal von vorne siehst. Dann dreht sie sich nochmal. Wirklich coole Szene. Die sieht, also da war ich so, ach, guck mal. Und dann ging die weiter und dann ging die noch weiter. Es fühlte sich an wie so, weißt du, wenn du so eine Straße in einem Computerspiel entlang kämpfst. Du kämpfst so hinter Mauern und hinter Autos und hinter allem Möglichen und von vorne schießt die ganze Zeit, alle rotzen sie auf dich zu. Und man läuft da lang. Und so, es fühlte sich echt an wie so ein Computerspiel. So, wenn man dann zwischendrin auch nochmal hops geht und dann nochmal neu spawnen kann, das sind eben die Situationen, wo dann die Kamera sich mal nach hinten dreht und so. Also das gefiel mir sehr gut. Man muss allerdings irgendwie, weiß ich nicht, 1:15 drauf warten oder 1:30, bis das dann endlich kommt. Ganz am Schluss oder zwischendrin auch schon gibt es so ein paar Situationen mit Selbstjustiz, was ich halt ganz unschön finde, aber was halt eben typisch amerikanisch ist, so, ja, das ist ein Böser und der muss eh exekutiert werden, den brauchen wir nicht. Irgendwie, dass man den nochmal mitnehmen könnte und befragen könnte oder vielleicht sogar noch ein Verfahren, irgend sowas, so ein rechtsstaatliches Zeug. Nee, die werden einfach mal erschossen. Das kann man ja schon mal machen. Das finde ich halt, natürlich ist das nicht ein Film, der Realität darstellen will oder sonst irgendwas. Aber wenn es so ganz offensichtlich ist, habe ich da meine Schwierigkeiten. Ja, alles in allem kein toller Film. Wer Action mal sich angucken möchte, kann den gucken. Ich glaube, ich fand den ersten fast noch besser. Oder wir hatten vorhin noch den anderen, White House Down war das.
Ja.
Wo die Claudia in der Vorbesprechung ja schon nahezu euphorisch war. Absolut. Vielleicht sollte man echt lieber den schauen.
Also ich wundere mich ehrlich gesagt, wie viele Punkte du schon auf den ersten, den Olympus Has Fallen gegeben hast. Weil ich finde, dass der schon gegen White House Down so, also es ist im Prinzip wirklich die schlechtere Version. Und ich finde den auch schon so dumpf und dämlich und ich finde den eben überhaupt nicht so Action-Quatsch-Spaß, den man sich anschaut, sondern einfach nur richtig plump und dämlich. Und wenn du jetzt sagst, der hier ist noch schlechter, dann weiß ich nicht, ob das noch unter Spaß fallen kann oder sowas, sondern ja. Also ich glaube nicht, dass ich mir den anschauen würde.
Okay.
Na gut, ja. 4 Punkte genau. Ist ja dann auch nicht gerade, naja, obwohl es eigentlich noch ziemlich viel für das, was du gemeckert hast, aber lassen wir es dabei.
Ja, eben diese beiden Szenen, die mich wirklich begeistert haben, muss ich ja sagen.
Also wer White House Down noch nicht gesehen hat, finde ich, sollte dort erstmal anfangen. Und wenn dann noch Zeit übrig ist, kann man sich ja überlegen, ob man sich diesen Gerard Butler Quatsch auch noch anschaut.
Sehr gut. Nächstes Jahr kriegen wir dann wahrscheinlich irgendwie Trump down oder so und das könnte dann wieder lustig werden.
Ja, ich habe es übrigens bei Amazon, ich habe da sogar Geld für ausgegeben, das ist echt ein bisschen traurig.
Ja gut, das war ja jetzt gewürfelt, dann ist es ja okay.
Ja, genau. Ach, guck mal hier, ja, Olympus Has Fallen und White House Down als Doppelset auf DVD, Claudia, das wäre doch mal was für dich.
Wirklich?
Ne? Ja. Kostet auch nur 7,72 €, das geht.
Das ist fair.
Oh. Gut.
Ja, nächste Kategorie.
Nächste Kategorie. Wo ist denn das? Da ist unsere Sendung. Sie war kurz weg. Es gab heute den neuen Frankfurter Tatort. Heute ist, welcher Tag ist heute? Der 18. Dezember.
Sonntag, der 18. Dezember.
Ja.
Und wir hatten Tatort in Frankfurt.
In Frankfurt, aus Frankfurt.
Leider ja nicht mehr mit Joachim Krohl. Und wie hieß sie? Nina, oh Gott, jetzt entfällt mir
Kunzendorfer. Kunzendorfer.
Richtig. Ja, sondern jetzt mit neuen Darstellern seit einiger Zeit schon. Mhm. Diesmal eine Digitalgeschichte.
Ich habe mir schon gedacht, so, oh, hoffentlich guckt der Bob den auch.
Titel der Sendung. Ich wurde schon darauf hingewiesen. Heute kommt ein Frankfurter Tatort. Es geht um sowas Digitales. Richtig nicht uff, soll nicht immer so realistisch sein. wurde mir so beworben, als wir den
anschauen. Ja, genau.
Darum geht's mir aber gar nicht. Also, Sekunde. Ich muss die Zunge sortieren, dieser Rotwein echt. Die Folge heißt Wendehammer und spielt auch in einem solchen. Irgendwo in einem Frankfurter Vorort, am Ende einer kleinen Sackgasse, eben einem besagten Wendehammer. Da steht ein Haus, oder stehen eigentlich vier Häuser, also vier Nachbarn, die wir dann im Laufe der Geschichte so etwas näher kennenlernen. Drei davon, nee, eigentlich fünf Häuser insgesamt. Vier Nachbarn und ein möglicher Täter sozusagen. Und diese vier Nachbarn sind sich in einer Sache einig, nämlich, dass sie diesen einen Typen nicht leiden können. Der hat dieses Haus von seiner Großmutter geerbt und hat es dann in eine Art Festung verwandelt.
Das ist krass, oder? Meinst du, dass dieses Haus da wirklich so steht oder haben die da Pappwände aufgebaut?
Ich glaube, die haben da ein paar Wände aufgebaut. Also es sah zwar alles sehr realistisch aus, aber ich glaube nicht, dass einer irgendwo in so einer Einfamilienhaussiedlung so ein Ding hingezimmert hat.
Das wäre zu krass, oder?
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Also selbst wenn es vielleicht die Mauern gibt, weil es irgendwie ja niemand ist, der sich ein bisschen mehr schützen muss, dieses Stacheldrahtgedöns, das haben sie noch oben drauf geflanscht. Das
war zu dick, echt. Also jedenfalls hat er das wirklich, also in diesem Wendehammer hinten, das letzte Haus am Ende sozusagen, da ist erstmal der Wendehammer, guckt auf eine große graue Mauer und dahinter ist dann das Anwesen, was man aber eben nicht sehen kann. Obendrauf ist Stacheldraht, der unter Strom steht und überall sind Kameras, alles mit Bewegungsmeldern und so weiter. Und er ist, ja, der hat einen ganzen Strauß an Persönlichkeitsstörungen, also da von Verfolgungswahn über OCD.
Ein Strauß
Persönlichkeitsstörungen. Ja, also da reicht eine Handvoll nicht, was der so an lustigen Störungen hat, die man in so einer ICD-10-Liste finden würde. Die Figur ist aber irgendwie cool gemacht. Also er ist halt ein Unsympath, aber er ist halt ein Computergenie, so wird er uns erklärt. Er hat irgendwie am MIT studiert und ist schon in frühester Kindheit eben aufgefallen als ein bisschen als ein Sonderling, aber eben als auch ein hochbegabter Sonderling und hat jetzt halt irgendeine Firma gegründet, irgendwas mit Massive Data, Online, hast du nicht gesehen, Social Media, bla, Fasel. An der Stelle wird es auch alles ein bisschen sehr schwammig und ein bisschen blumig. Da kann man aber, glaube ich,
ganz... Sehr, sehr grob wird es da irgendwie so.
Boah. Genau. Da kann man, glaube ich, aber ganz okay drüber weggehen. Also im Wesentlichen war die Geschichte halt folgende. Er leidet eben unter Verfolgungswahn und glaubt, dass irgendwelche größeren Mächte ihm seinen Algorithmus, den er nicht verkaufen möchte, irgendeine große Firma, die mit Google und sonst wem noch unter einer Decke steckt, möchte ihm den sozusagen abjagen und er will den aber nicht verkaufen, weshalb sie ihn aus dem Weg räumen wollen. Das ist so sein Problem.
Oder?
Und parallel dazu glauben die Nachbarn, dass der eine alte Herr, der im Haus neben ihm wohnt, dass der verschwunden sei und er hätte den umgebracht. Und verdächtigen ihn deshalb und rufen die Polizei, deshalb kommt überhaupt das ganze Mordkommission da zutage, weil eben dieser alte Mann weg ist und alle glauben jetzt, der Typ sei es gewesen und die versuchen ihm halt was nachzuweisen und ermitteln da dann in der Gegend rum, obwohl jetzt, ja, sie finden weder eine Leiche noch gibt es irgendeinen härteren Hinweis, dass der Opa überhaupt tot ist oder dass der es gewesen sein könnte, aber alle Nachbarn sind sich irgendwie einig, dass der war das. Und dann fängt das halt an und wir tauchen dann so langsam ein in die Verwebungen, die da in diesem Wendehammer zwischen diesen einzelnen Figuren bestehen. Und was ich toll fand, zum einen diese Paranoia, die der Typ hatte, die fand ich irgendwie witzig. Und dann aber auch, wie der ganze Film mit der Kamera gearbeitet hat. Weil das war einfach toll gemacht. Der war durchweg toll gefilmt.
Ja, so ein paar Angeber-Kamerafahrten, weil die ARD sich irgendwie drei Drohnen gekauft hat und die jetzt halt auch eingesetzt werden müssen.
Ja, ganz am Schluss, ja, stimmt.
Aber ja, mein Gott, ist halt so.
Ja, aber auch so, wenn also seine Subjektiven waren immer anders gefilmt als die als die subjektiven anderer. Mhm. Wir hatten eine subjektive von einem Spürhund zwischendurch mal, ja, wo die Kamera plötzlich so bodennah rumrennt und irgendwie schnüffelt und so. Aber halt abseits von so Spielereien auch in dem Polizeipräsidium, dieser kalte Raum mit den hochgestellten Stühlen, der immer so aus eigenartigen Winkeln gefilmt war und wenn er dann seinen Bleistift anspitzt und die Geräusche und die Kamera wie der Bleistift und er zieht, wickelt er diese Kassette zurück und spielt dann da irgendwie seine Musik ab, die dann so auf Kassette so ein bisschen leiert. Also die ganze Art, wie es inszeniert war, auch bis der erste Dialog mal überhaupt passierte, wie der Film anfing. Der erste Dialog passierte nach, ich weiß nicht, 3,5, 4 Minuten oder so. Vorher waren einfach nur so Aneinanderreihungen von Bildsequenzen, um so alles zu etablieren. Ich fand es einfach filmisch für einen Tatort deutlich höheres Niveau, als man es üblicherweise hat. Und die Geschichte war angemessen schräg. Die Figuren waren angemessen schräg und da war nicht alles Gold, was glänzt. Und gerade am Ende, wie das alles zusammengebogen wird, da hat schon jemand mit dem Hammer nochmal gegen die Geschichte gehauen, damit sich das ausgeht. Da hat er mich ein bisschen verloren am Ende.
Ja, das war ein bisschen zu dick.
Aber insgesamt trotzdem für einen Tatort einfach schön. Also mal wieder was gewagt und in diesem Fall, glaube ich, zu Recht.
Ja. Wir sind ja nicht ganz objektiv bei den hessischen Tatorten, da sind wir meistens ein bisschen freundlicher. Aber
bis auf den Westhafen war ja nichts zu sehen von Frankfurt, also es hätte auch überall anders spielen können.
Ja, das stimmt wohl.
Also
diese Wohnung da hinten, das ist cool.
Ist das immer noch diese blonde Kommissarin, die irgendwann vor nicht so langer Zeit mal in Frankfurt neu gekommen ist? Ja, genau. Ist?
Mhm. Briggs und wie heißt sie?
Er heißt ja. Briggs oder so ähnlich und sie heißt, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Der wohnt doch bei dieser Funny Frau.
Dieser, komisch. Was ist sie, irgendwie Transgender, Transvestit, ich weiß es nicht, irgend sowas.
Genau, oder doch nur
keine Ahnung, ich habe auch die anderen Frankfurter Tatorte zum größten Teil nicht gesehen.
In den anderen taucht die mehr auf, das war sehr cool, also.
Also ich habe nämlich nur in den ersten mit dieser neuen Kommissarin gesehen und fand die so unerträglich, dass ich jetzt eigentlich keine Lust habe, weitere anzuschauen.
Ich muss auch sagen, ich finde es schwer, ihr zuzugucken. Also, die ist nicht, die spielt nicht so gut und es geht so. Aber ja, jetzt die Story hat halt gut. Ist halt vielleicht auch eine Nerd-Story.
Ja, und also man hat gemerkt, dass sie sich so ein bisschen Anleihen auch bei Mr. Robot zum Beispiel geholt haben. Also wenn der Nerd dann irgendwann ausrastet und alle seine Geräte zerstören muss, dann ist das schon eine sehr Mr. Robotige Szene.
Nur, aber warum zerhaut er die Bildschirme, Alter?
Ja, genau, nur dass sie sich halt komplett falsch machen. Sie machen sie komplett falsch. Bei Mr. Robot ist das so schön, wenn er einfach in diesem Wahn, dass er weiß, er wird verfolgt und alle werden die jetzt hier durchsuchen und er muss jetzt alles clean machen. Wirklich, dann hörst du bei Mr. Robot diesen Gedanken, I need to wipe again. Und dann steht er auf und baut die Festplatten aus, nimmt eine Bohrmaschine, bohrt durch die Festplatten durch und was weiß ich, grillt den USB-Stick in der Mikrowelle und so und macht halt genau die Sachen, die man machen muss, die Daten vernichten. Und hier im Tatort, nur weil es halt schöner aussieht, nimmt sich der Typ, ich weiß nicht, was hat er gehabt, einen Hammer, eine Axt, einen Baseballschläger und kloppt die Tastaturen und die Monitore kaputt. Ja. Einen einzigen Schlag von ungefähr 50 Schlägen, die er austeilt, haut er 5 oder 6 Festplatten vom Tisch. Das war der einzige Schlag, der was gebracht hat. Aber der hat die garantiert nicht kaputt gemacht. Zumindest nicht alle.
Ja,
und,
totaler
Quatsch. Und am Ende wird uns dann erzählt, oben ist alles vernichtet. Und du denkst dir so, nein, wir haben die komplette Szene gesehen, bis er den Raum verlassen hat. Und alles, was er kaputt geschlagen hat, ist irrelevant gewesen.
Ja.
Nur weil der Kameramann das schön fand. Also,
genau. Noch nicht mal den Computer. Der Computer stand ja gar kein Computer da.
Der stand unterm Tisch oder so. Den hat er ignoriert. Und
der kennt sich halt nicht so aus. Das ist ein Softwarer. Der kennt Hardware nicht. Ja, er kann nur Software. Gibt's doch auch so ein paar.
Ja, genau. ansonsten haben sie sich sehr viel Mühe gegeben. Zum Beispiel die Dinger, die auf dem Bildschirm zu sehen waren, die waren nicht so quatschig. Also natürlich war das irgendwie teilweise belanglos, ja. Er will da irgendwas Krasses hacken und dann zeigen sie den Monitor und er legt ein Verzeichnis an. Dann denkst du so, hast du ein Verzeichnis angelegt? Hey.
Plus gibt dann Killbefehl.
Immerhin auf einem Linux-Shell. Also da versteht's halt der normale Tatort-Zuschauer vielleicht nicht. Aber trotzdem war es nicht so quatschig. Also da waren schon das, was man gesehen hat, sieht zumindest sehr, sehr so ähnlich aus, wie wenn jemand das wirklich tun würde, was er da behauptet zu tun. Sie haben jetzt da nicht, sind da jetzt nicht hingegangen und haben irgendwie wie bei Mr. Robot eigene Programmquellcodes geschrieben für die Sendung. So weit übertreiben wollte man es wahrscheinlich nicht, aber es war
es kostet da zu viel.
Also da hatte jemand wirklich mal, zumindest haben sie da mal irgendjemanden gefragt, der weiß, wovon er spricht, was da auf diesem Bildschirm angezeigt werden soll. Aber dann hätte man den auch fragen sollen, wie man anständig Datenvernichtung macht und dass man nicht mit dem Baseballschläger den Monitor und die Tastatur zerkloppen sollte. Aber ja, okay.
Naja, aber
trotzdem, für den Frankfurter Tatort, nice. Ja,
nice, kann man sich angucken. Leider zu wenig von Frankfurt drin.
Ja, es spielt halt die ganze Zeit nur in diesem Wendehammer, ne?
Ja, genau. Ja, und dann in diesen Lofts da.
Und wo ist der Wendehammer? Oder wo könnte der sein?
Das weiß man nicht. Ganz am Schluss gibt es so eine Kamerafahrt von dem Wendehammer. Die Kamera schaut nach unten, also auf den Asphalt, und fliegt dann rückwärts hoch bis zu so einer Google Earth-artigen Satellitenansicht. Also raus bis ins Weltall, weg von der Erde. Die ist allerdings, die hat so ein paar Jump-Cuts drin, also da wird so durch die Wolkendecke durch und dann sind wir plötzlich schon auf Europaebene, sodass man auch da nicht wirklich schnell erkennen konnte, wo das ungefähr sein sollte. Ja,
ich meine, das sei aber Süden, also irgendwie fast schon Lang oder so,
gell? Gesagt, ja.
Ja, so sah es aus.
Irgendwo Oberrat, Sachsenhausen, sonst wo.
Ja, nee, eher noch weiter südlich, also Lang oder Weiterstadt oder so.
Ja, dann wäre aber die Frankfurter Mordkommission nicht mehr zuständig, oder?
Ja, natürlich, aber da sind sie weggeflogen, die Schnarchnasen.
Ja, und dann am Schluss dieser verschwörungstheoretische Ende. Es war so absehbar, wie sich dieser Typ an dem Kaffeehaus so wirklich im Hintergrund, so betont im Hintergrund rumschleicht, dass du denkst, ja, ich verstehe, der Kerl mit der Sonnenbrille ist wichtig, wir haben es verstanden jetzt. Und dann fummelt er auf seinem Handy rum und es war so klar, was passieren würde. Ja. Okay. Damit es so offen bleibt. Haben wir uns gegruselt.
Okay. Vielleicht auch im nächsten Leben.
Tja. Aber für unsere Hörer jetzt dann noch einige Tage in der ARD-Mediathek. Dies ja jetzt übrigens, habe ich ja vorletzte Folge oder so, vorvorletzte, weiß ich nicht mehr genau, gepickt, die ARD-Mediathek, die es jetzt als Apple TV-App gibt. Da kann man dann den Tatort zum Beispiel anklicken.
Ja.
Und ihn noch schauen.
Wie fandst du die Szene mit den Tauben plötzlich? Als plötzlich die Tauben im Kommissariat
waren. Die war visuell, war die nett gemacht.
Mit aber dem Gegenlicht. Warum?
Es hatte überhaupt keinen Zusammenhang mit der Geschichte. Aber da gab es so einige Szenen, die keinen Zusammenhang mit der Geschichte hatten. Ja. Aber gut, die war visuell nett. Und wir haben sehr gelacht.
Ja, naja.
Ja, egal. Nächstes Thema. Weihnachten.
Weihnachten?
Weihnachten steht vor der Tür. Und in diesem Zusammenhang hat der Spätfilm, ein befreundeter Podcast, der sich auch mit Filmen beschäftigt, vielleicht kennen unsere Hörer den ja, Spätfilm, auch ein Frankfurter Podcast übrigens, und der Daniel und seine, ich sag jetzt mal Frau, ich glaube, ich weiß aber nicht, ob sie verheiratet sind, Frau oder Freundin, besprechen dort auch Filme, wie wir hier auch, nur dass sie sich eben nicht in die Sneak begeben und dort.
Wir ja auch nicht.
Ja, wir jetzt aktuell auch nicht, aber wir versuchen ja eigentlich immer so wenigstens einen halbwegs aktuellen Film zu haben. Und der Spätfilm nimmt sich eigentlich eher so auch gerne mal alte Filme vor. Also da wird dann auch gerne mal irgendwie Die Vögel besprochen oder eben, was weiß ich, Einer Flug übers Kuckucksnest oder Pulp Fiction oder irgend sowas. Wird da breit und lang sozusagen analysiert und wird auch komplett durchgespoilert. Da nimmt man dann auch keine Rücksicht an der Stelle. Ist also ein bisschen ein anderes Konzept. Aber der Spätfilm hat sich jetzt eine tolle Idee ausgedacht, nämlich den Adventskalender. Und da gibt es jetzt seit dem 1. Dezember bis zum 24., wie sich das für einen Adventskalender gehört, jeden Tag eine Folge. Und die sind alle, oder fast alle, von Gastpodcastern gestaltet. Und auch wir hatten einen solchen. Und der ganze Adventskalender, oder fast der ganze Adventskalender mit so ein paar thematischen Abschweifungen, dreht sich um einen Film mit Blicken rechts und links. Aber der Film, um den es geht, ist Scrooged. Auf Deutsch heißt er Die Geister, die ich rief. Ein Weihnachts, im Grunde Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, verfilmt mit Bill Murray als Ebenezer Scrooge, der in diesem Film allerdings Frank Cross heißt. Und ja, wir hatten die Aufgabe für das 17. Türchen, also heute ist der 18., also gestern waren wir dran, Gestern sind wir rausgekommen, wenn man das hören möchte, spätfilm.de, glaube ich, ist es. Oder einfach mal googeln. Wir werden es auch verlinken.
Ja, haben
wir. Da waren wir eben das 17. Türchen. Wir haben uns eine bestimmte Szene des Films rausgesucht, nämlich den Ghost of Christmas Present. Haben wir die Szene, wo eben diese Geistfrau da eben auftaucht und ihn dann etwas belagert. Diese Szene haben wir dort uns vorgenommen, haben sie analysiert, oder was heißt analysiert, wir haben halt darüber gesprochen, wie wir sie fanden. Und ja, jetzt, wo wir da gesendet worden sind, können wir ja vielleicht nochmal über den Film so ein bisschen in Gänze sprechen, Stefan. Oder Claudia, kennst du den Film denn vielleicht? Natürlich, die Geister, die ich rief. Kennt den Film. Ja, sehr schön. Ich kannte ihn nicht. Ich habe ihn jetzt extra nochmal oder extra zum ersten Mal geschaut. Ich kannte ihn nicht.
Ich kann ihn auch nicht, ja.
Ja, wie fanden wir das insgesamt? Wir haben es, glaube ich, im Spätfilm und unserer Episode mal gegen Ende ganz kurz anklingen lassen. Aber sag doch mal, wie fandet ihr den? Oder seid ihr da überhaupt, Claudia, bist du da objektiv in der Lage oder verbindest du da irgendwelche Kindheitserinnerungen mit oder wie ist das?
Ja, es ist schon ziemlich lange her, dass ich den gesehen habe. Allerdings für mich der Scrooge-Film, der so emotional unheimlich stark belegt ist, ist auf jeden Fall der Muppets-Film und nicht dieser. Also, aber ich mag den Film. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich in der Lage bin, im Rückblick über all die Jahre, fast schon Jahrzehnte, jetzt eine Einzelszene zu analysieren. Aber ich erinnere mich daran, dass ich den Film mochte damals und dass ich ihn auch keine schlechte Umsetzung dieser Geschichte fand eigentlich. Insofern, weiß nicht, wie fandet ihr den denn?
Ich fand es ganz schön, dass das eben so auf zwei Ebenen passierte. So, sie erzählen die Geschichte und die Geschichte wird erzählt.
Ja.
So, weil sie ja in der Umsetzung arbeiten und dann gleichzeitig passiert das Gleiche. Das mochte ich ganz. Was wir auch schon in der Spielfilmbesprechung hatten, ist eben viele, viele von den Techniken, die verwendet werden, sind halt echt total altmodisch. Also man sieht halt, dass der Film echt schon vielleicht 3 Jahre auf dem Buckel hat.
Vielleicht auch 3 Jahrzehnte.
Also ich würde schätzen, dass ich den vor 15 Jahren gesehen habe, ungefähr. Da kam er mir noch nicht so angestaubt vor, aber.
Ja, klar.
Ja.
Ja.
Ich fand halt, ich habe keinerlei alte Erinnerungen an diesen Film, weil ich ihn halt zum ersten Mal gesehen habe und deshalb ist es schwer, sich jetzt irgendwie in einen 80er-Jahre-Mood zurückzuversetzen oder frühe 90er und es zu bewerten, wie es vielleicht damals auf mich gewirkt haben könnte, ist alles müßig. Heutzutage, wenn ich den jetzt gucke, finde ich Bill Murray auf eine eigenartige Art überdreht, weil der schreit auch fast die ganze Zeit in dem Film.
Total, fürchterlich.
Und die Art, wie er bösartig ist zu seinen Untergebenen, zu seinen Kollegen und wie er der einen Typen da rausschmeißt, wie er seine Sekretärin die ganze Zeit knechtet, wie er also uns vorgeführt werden soll, dass Ebenezer Scrooge halt eine ganz böse Figur ist, die eben ganz dringend da geläutert werden muss. Und dann aber Bill Murrays verschmitztes Gesicht und dieses manchmal so verschmitzte Grinsen, was halt Bill Murray eben ausmacht, dass man ihm oft die Bösartigkeiten, dass man das Gefühl hat, er selbst sieht da schon doppelten Boden. Also nicht ich sehe den, sondern er spielt den schon mit, der ist da schon irgendwie mit angelegt. Und das passt halt nicht, weil Ebenezer Scrooge ist halt nicht Doppelboden, er ist nur böse auf der Oberfläche und unten drunter eigentlich dann doch ganz nett, sondern der muss halt muss der schon böse sein.
Genau.
Und das funktionierte für mich von Anfang an nicht richtig. Und er hatte natürlich so seine Momente, er hatte ein paar lustige Momente, zum Beispiel, wo er seine Schnecke da kennenlernt vor diesem Laden. Die Szene fand ich wirklich, die fand ich süß, die fand ich nett, das war irgendwie schön. Und im Laufe des Films, so was ich in seiner Kindheit, wo er da das halbes Pfund Kalbfleisch geschenkt kriegt, da waren ein paar gute Gags drin, wo ich auch lachen musste.
Ja, also auf jeden Fall.
Aber die Läuterung, gerade am Ende dann mit dem letzten Geist, das haben wir, glaube ich, in der Spätfilmfolge auch nochmal gesagt, wenn der letzte Geist zu ihm kommt und ihn dann so den letzten Haken versetzen soll, dass er jetzt merkt, wo das alles für ihn hinführt. Diese ganze Szene, das funktioniert alles komplett gar nicht, finde ich. Also vorher ist er noch so unüberzeugt und dann kommt so eine Szene, die wirklich gar keinen Punch hat, wie sie den haben müsste eigentlich. Und dann ist er plötzlich total verwandelt und das ist so unmotiviert, wie das dann plötzlich kommt. Und dann diese ganze Abschlussszene mit dem Gesinge. Und oh, da hat es mir die Fußnägel verrollt. Das ist wirklich furchtbar. Also insgesamt, möglicherweise hätte ich das anders gesehen, wenn ich den das erste Mal gesehen hätte, wo ich irgendwie 13 gewesen wäre oder so. Das kann ich jetzt halt nicht mehr nachträglich beurteilen.
Hättest du noch was im Kino gucken
können? Als er rauskam. Ja, als er rauskam, war ich noch keine 13. Aber ja, aus heutiger Sicht, wenn ich ihn heute so gucke, muss ich sagen, da knirscht es schon ganz gewaltig an vielen Ecken und Enden, was diese Story angeht. Und die Charles Dickens-Geschichte kann man, glaube ich, deutlich besser auf die Leinwand bringen. Das sehen wir heute halt mit den Muppets zum Beispiel. Den gab es natürlich damals noch nicht. Ich finde diese Doppel-Inszenierung, was du gesagt hast, Stefan, dass das eben auf zwei Ebenen stattfindet, finde ich cool gemacht, zweifelsohne.
Aber auch da hätte man noch mehr rausholen können.
Viel mehr, wenn man das schon so anlegt.
Diese beiden Szenen hätten halt noch viel, viel besser miteinander funktionieren können und da hätten sie es halt nicht live gesendet, sondern als Aufzeichnung und dann hätte nämlich während der Szenen noch da und so, das wäre total, aber na gut, was soll's.
Dieser ganze Plotpoint mit dem Typen, der ihm da quasi seinen Job wegnehmen will, führt alles so nirgends hin, das ist ganz schlimm.
Ich würde auch, wenn ich jetzt nochmal eine Weihnachtsgeschichte schauen wollen würde als Vorbereitung für das Fest, würde ich auch lieber die Muppets gucken. Die wir ja vor 2 Jahren, 3 Jahren
schon ein bisschen länger her, ja.
Zum Pottwichteln geschaut haben.
Mhm.
Ja.
Ja.
Apropos Pottwichteln, das bringt uns direkt zum übernächsten Thema. Ich springe jetzt mal kurz. in der nächsten Woche macht der Sneakbot vermutlich eine Woche Pause. Wir sind uns noch nicht ganz hundertprozentig einig, aber vermutlich schon. Dafür wird aber am 24.12. unsere Pottwichtel-Folge erscheinen.
Und weil wir euch Hörer so lieb haben.
Ja.
Nee, mach du.
Und weil wir euch Hörer so lieb haben, erscheinen direkt 2 Folgen. Naja, vielleicht ist auch bei den Pottwichteln was kaputt gegangen. Jedenfalls haben irgendwie 2 andere Podcasts uns bekommen zum Bewichteln.
Wir sind jetzt, komplett unschuldig. Wir haben damit nichts zu tun.
Wir haben wirklich nichts damit zu tun. Jetzt haben wir jedenfalls 2 Folgen. Das heißt, nächste Woche, also am 24.12. wird vermutlich wie üblich nachts um 3 oder vielleicht auch morgens um 9 oder so eine Folge erscheinen und abends nochmal. Das heißt, wenn ihr euren Podcatcher nicht stündlich aktualisiert, müsst ihr vielleicht mal gucken, ob der nicht irgendwie versehentlich eine Folge auslässt, wenn der so eingestellt ist, nur die neuesten Folgen zu laden. Also es wird um Weihnachten rum 2 Sneakpod-Folgen geben. Ich habe auch schon reingeguckt, das eine ist, glaube ich, nur 20 Minuten lang und eine ist ungefähr eine Stunde und ein bisschen was lang.
Na dann.
Sodass man locker was zu hören kann. Vielleicht kommen wir zwischen den Jahren oder nicht, das können wir noch nicht sagen, aber vermutlich ja nicht. Genau, und wir erscheinen auch bei jemandem im Feed.
Also ihr könnt uns suchen.
Sagen aber noch nicht wo, genau, geht einfach auf pottwichteln.de. Und da könnt ihr dann schauen, wer alles mitgemacht hat. Und bei einer der, es ist pottwichteln.com, bei einer der Podcasts erscheinen wir dann auch.
Fantastisch. Ja. Ich freue mich schon. Ja. Also nicht darauf zu suchen, wo wir erscheinen, weil das weiß ich ja, aber darauf zu hören, was man uns bewichtelt hat. Mhm. Gleich doppelt. Ist doch toll.
Ich freue mich auch darauf, unsere Folge zu hören, weil ich ja nur einen ganz kleinen Teil davon bisher gehört habe. Deswegen bin ich ja sehr gespannt, was ihr da so gemacht habt.
Ja, ich habe den Teil, wo du dabei bist, nicht gehört. Also,
ja.
Das ist alles ganz spannend. Ah, Weihnachten.
Sehr spannend.
Lauter Pakete zum Auspacken.
Genau.
Gut. Fast, ich würde mal in die Oper gehen.
Ja.
Schlechte Überleitung. Wow.
Die Claudia hat genau das getan. Zweimal.
Sogar zweimal, genau. Ich muss
aber
jetzt
nicht
noch
an
mal
einem
aus-
Abend, oder?
Nein, im 2 Wochen Abstand. Ich muss jetzt nochmal ausnutzen, dass ich noch einen kleinen Bruder habe, der im weiteren Umkreis von Frankfurt wohnt, was ja innerhalb der nächsten, 1 bis 2 Monaten dann nicht mehr der Fall sein wird, weil der nach Stuttgart zieht. Mhm. Und mein kleiner Bruder ist der Einzige, den ich kenne, der Lust hat, mit in die Oper zu gehen. Mal von meinen Eltern abgesehen. Und ja, danach ist es eben vorbei mit irgendwelchen Mitgängern. Deswegen bin ich jetzt noch zweimal gegangen. Und zwar habe ich von Tschaikowski Eugen Onegin gesehen, also Frankfurter Oper, die ja ziemlich gut ist, also sehr gut eigentlich sogar. Und dann habe ich noch von Christoph Willibald, wie ich vorhin gesehen habe, Ritter von Gluck, das wusste ich nicht, dass der Ritter war. Da habe ich Esio gesehen. Und ja, also ich meine, Eugen Onegin ist ja sehr, sehr bekannte Oper, die ich auch schon vorher gesehen hatte.
Ich muss jetzt mal im Namen der Hörer einhaken.
Ja.
Keine Ahnung, worum es da gehen könnte.
Okay, also.
Ich kann mir drei Worten sagen, so, nur dass ich so ein Gefühl habe und sagen, beim nächsten Mal, wenn jemand kommt, Tschaikowski, ja, Eugen, ja, kenne ich ja, es geht darum, hat mir die Claudia erzählt im Podcast.
Aber ja, also Eugen Onegin basiert ja auf einem Pushkin, ich glaube, Versroman, den ich nicht gelesen habe. Die Oper ist aus dem Jahr 1870, sowas. Und es geht am Anfang im Prinzip darum, dass ein junges Mädchen sich in einen Nachbarn, nämlich den Eugen Onegin, verliebt und er sie zurückweist und ja, später dann irgendwann die Frage auftaucht, ob er da vielleicht falsch lag oder ja, vielleicht verändert sich da seine Gefühlslage und so weiter. Also im Prinzip ist das eine sehr unpolitische, rein auf der emotionalen und, naja, sagen wir, persönlichkeitspsychologischen Ebene angesiedelte Geschichte, die, würde ich behaupten, vor allen Dingen von der wirklich fantastischen musikalischen Ausgestaltung lebt. Wie gesagt, ich habe jetzt diesen Pushkin-Roman nicht gelesen, würde mich aber interessieren, das ist dann sicher psychologisch ziemlich interessant, aber ich finde, die Tschaikowski-Oper lebt einfach davon, dass es eben, wenn man so will, unheimlich schmissig ist musikalisch. Das ist wirklich toll. Und das war auch toll gesungen und eine sehr schöne Inszenierung. Also Eugen Onegin kann man sich immer sehr gut anschauen. Das andere von Gluck, der ja ein Zeitgenosse von Johann Sebastian Bach war. Die Oper Esio ist aus dem Jahr 1750. Und da geht es wiederum um Rom im 5. Jahrhundert und jede Menge Intrigen. Also der Kaiser und sein großer Feldherr lieben die gleiche Frau. Und es ist nicht ganz klar, wem der Kaiser vertrauen kann. Und er ist ein bisschen paranoid und vertraut dann dem Falschen und will den anderen hinrichten lassen und wird verraten. Und die Frauen, naja, ist große Verwicklungen, politische und Liebesbeziehungen. Also da, im Gegensatz zu Eugen Onegin, passiert von Anfang an eine ganze Menge. Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, weil das muss man mögen, die zwei der Hauptrollen, und zwar der Kaiser und der Esio, also sein Feldherr, werden gespielt heutzutage von Countertenören, damals von Kastraten, also und zwar von einem Castrato Soprano und einem Castrato Alto, also zwei unterschiedlichen Stimmhöhen, aber eben Kastratenstimmen. Und das ist natürlich für jemanden, der sich mit sowas nicht beschäftigt und der daran nicht gewöhnt ist, kann schon etwas befremdlich sein, dass eben jetzt hier der Kaiser und dieser mächtige Feldherr, dass die eben in Kopfstimme singen. Also sehr, sehr hoch. Und okay, ja, also das muss man mögen. Ich finde das toll, wenn es gut gemacht ist. Aber das ist wirklich, also ich finde, man kann eine Oper, bei der die Musik toll ist, finde ich, das wird ja auch in dem Mozart-Film, formuliert das ja Salieri, es gibt diesen Umstand, dass eine Oper musikalisch einfach so fantastisch ist, dass selbst wenn sie nur mittelgut gesungen ist, es ein großer Genuss ist. Aber ich finde, ein Countertenor muss richtig gut sein, ansonsten tut es ein bisschen weh. Und in diesem Fall würde ich sagen, von den zwei Countertenören war einer wirklich toll und der andere war nicht schlecht, aber für meinen Geschmack vielleicht nicht gut genug. Aber ansonsten hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Musikalisch fand ich es auch interessant. Ich kannte Gluck nicht besonders gut, mag aber die Musik der Zeit auf jeden Fall. Also Barock- und Rokoko-Musik mag ich generell. Und ja, hat auch viel Spaß gemacht. Das war also, so gesehen, muss man sagen, der Onegin war absolutes Kernrepertoire. Das gehört zu den absolut bekanntesten Opern, die noch gespielt werden. Gluck, Esio. eher so Randrepertoire und ja, auch interessant und beides schön.
Okay. Als ich eben, ich bin ja da echt total unbeleckt. Meine Assoziation waren, als du da Eugen Onegin reingeschrieben hast, dass da One Gin steht. Da dachte ich mir so, oh, was ist das wohl, Tchaikovsky und dann mit Gin? Mm, das könnte ja interessant werden, aber okay, war wohl doch nicht. Und
nein.
Isio erinnerte mich auch leider komplett an das Assassin's Creed Spiel. Ich weiß nicht, da haben wir doch, glaube ich, auch schon mal zusammen drüber gesprochen. Da nehme ich im Teil 2 und den darauf aufbauenden Teilen ist heißt der Hauptcharakter Ezio oder Ezio, wie die ihn da nennen, ein Mensch aus Florenz, wo man dann auch in Florenz rumläuft und dort entsprechend unterwegs ist. Ja, und so war ich, habe ich wieder meine komplette Unbildung gerade.
Ja, also jedes Mal, ich weiß nicht, ja? Also dass du jetzt den Gluck nicht kanntest, das finde ich ehrlich gesagt, ja, finde ich, fände ich erstaunlich. Ich glaube nicht, dass ich jemanden kenne, der den so aus dem Stegreif kennen würde. Den Eugen Onegin, den kennt man schon, wenn man sich mit Oper beschäftigt, aber ja.
Ich denke mir jedes Mal, Mensch, die Claudia erzählt immer so begeistert von Oper, du müsstest jetzt echt mal dir Karten für die Oper kaufen und da mal hingehen und dieses Mal antun. Und ja, dann denke ich das und dann schneide ich die Sendung, dann denke ich das nochmal und dann höre ich es vielleicht, dann denke ich, das jetzt aber wirklich? Und dann erzählst du es wieder und dann geht es wieder von vorne los.
Ja, also ich weiß nicht, du kannst mich ja sehr gerne mal begleiten. Ich habe immer so das Gefühl, dass in vielen Fällen Begeisterung für Oper auch so eine Frage der frühen Sozialisierung ist. Also die meisten Leute, die ich kenne, und wie gesagt, ich kenne nicht viele in meinem Alter, in unserem Alter, die sich für Oper interessieren. Und die meisten von denen ich kenne, sind, bei denen war das so, die sind schon, als sie klein war, mit den Eltern in die Oper gegangen und sowas. Weil das ist schon sowas, was man ein acquired taste nennen würde. Also es gibt bestimmt, also so wie das in Pretty Woman ist, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gibt es bestimmt, dass jemand, der noch nie in der Oper war, dann als Erwachsener in die Oper gibt und sofort fantastisch findet. Aber okay. Ich würde sagen, der Normalfall ist wahrscheinlich eher, dass man ganz schön braucht, um sich da so drauf einzulassen und das nicht anstrengend zu finden. Und auch natürlich diese Art zu singen findet nicht jeder schön. Also das ist ja, ich meine, man kann sagen, okay, das ist vielleicht kunstfertig oder so, aber dass ich mir das gerne anhöre, ist ja eine andere Frage. Deswegen weiß ich nicht. Also ich fände es sehr, sehr interessant, ob dir das dann gefallen würde, wenn du jetzt so in die Oper gehen würdest. Ja.
Ich würde mich gerne mal drauf einlassen. Ich habe vor, boah, das ist jetzt bestimmt auch schon 5, 6 Jahre her, oh, das ist noch länger her, mal im ZDF diese Übertragung von La Bohème, also es ist ja keine Übertragung, es ist eine Produktion gewesen mit Netrebko und
Villason oder sowas.
Genau.
So.
Gesehen, gehört. Das hat mich halt richtig begeistert. Ja. Also das fand ich, das so, also ich habe da so reingeschaltet und guck so ein bisschen und dann, oh, boah, ist das toll. Und dann bin ich in die Küche gegangen und hatte im Kühlschrank noch eine Flasche Sekt gefunden, dachte mir so, jetzt machst du das auf. Und dann habe ich da gesessen und das auf mein Fernseher, oh Gott, das war noch mit dem alten Fernseher, glaube ich, also es ist schon wirklich lange her, habe das dann richtig aufgedreht und fand es toll und habe mir auch im Nachhinein die Aufnahme gekauft und hör die auch mal hin und wieder. Also
gut, das heißt ja immerhin, dass du Zugang zu der Musik schon bekommst. Natürlich ist es so, dass bei dieser Netrebko-Villason-Aufnahme, dass das ja filmisch gemacht ist. Und das ist natürlich dass du eben verschiedene Einstellungen hast und eben einen anderen Zugang visuell bekommst. Und das, glaube ich, schon für manche Leute, die das jetzt nicht so gewohnt sind, ein Problem in der Oper, dass du hingehst. Und ich meine, wir sitzen jetzt in der Regel ziemlich weit oben in den oberen Rängen, also auf günstigen Plätzen, mit eigentlich gutem Blick auf die Bühne. Aber das heißt, du bist natürlich schon relativ weit weg. Und du siehst dann eben diese Gestalten, wie sie da irgendwo in der Ferne auf der Bühne rumlaufen. Du hörst sie natürlich, ja. Und dann liest du oben noch die Übertitel mit. Das ist natürlich schon
in Deutsch, gell? Die Übertitel.
Ja, genau. Okay. Und das, also in dem Fall ist es, also Ezio ist ja auf Italienisch und Eugen Onegin ist eben Russisch. Und du liest eben mit, natürlich ist es in der Oper so, dadurch, dass die ja, wenn sie in der Arie sind oder sowas, dann ist eben ein bisschen Text und dann wiederholen sie den Text ja im Prinzip, dann wird das ja immer wieder neu wiederholt und musikalisch umgesetzt und so und da musst du natürlich nicht die ganze Zeit mitlesen, aber es ist natürlich schon, sagen wir mal so, eine Zuschauersituation, die es jetzt nicht einfach macht, da irgendwie so involviert zu sein oder sowas, sondern das ist natürlich schon ein bisschen Arbeit und du musst dann auch, also du hast natürlich keinerlei Möglichkeit, irgendwie aus der Nähe in den Gesichtern irgendwas abzulesen oder so. Es wird alles, was schauspielerisch gemacht wird, muss natürlich schon so mit großer Geste gemacht werden und so. Das mag jetzt nicht jeder. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass man da hingeht und sagt, also brauche ich nicht. Und sehe ich dann vielleicht doch lieber eben so eine filmischere Produktion, die mir da mehr bietet, was es für mich leicht macht, da irgendwie involviert zu sein oder so. Aber ich weiß nicht, auf der anderen Seite ist es natürlich so, Oper ist genauso wie Theater. Das Tolle daran, wenn man sowas mag, ist, das ist eben was, oder wie ein Live-Konzert, ist eben was, was in diesem Moment passiert und wo es eben auch so eine Rückkopplung gibt zwischen Publikum und dem, was auf der Bühne passiert. Du merkst einfach, das ist eben ein Event, anders als ein Film, das ist eben was, woran du wirklich teilnimmst, während du dort bist. Und dann gibt es eben, also gut, ich meine, was natürlich nervig ist, eigentlich sagt man ja in der Oper, du klatscht nicht zwischen, was ein bisschen verloren gegangen ist. Also jetzt wird eigentlich doch nach relativ vielen Szenen wird dann mal so ein bisschen brav geklatscht, was eigentlich nicht so gut ist, auch schlecht für die Spannung und es soll ja eigentlich weitergehen. Allerdings, was eben immer so ist, ist, wenn jetzt eine ganz fantastische Arie war, dann gibt es eben doch zwischendrin eben so Szenenapplaus, dass die Leute einfach so begeistert sind, dass es unmöglich ist, darauf jetzt nicht zu reagieren und sowas. Und das ist natürlich was, also diese Form von Interaktion, die dazu führt, dass eine ganz bestimmte Stimmung ist und die dazu führt, dass auch vielleicht die Darsteller angetrieben werden und sich noch mehr reinwerfen und so, das ist natürlich was du im Film nicht haben kannst. Und das macht auch Spaß. Aber ja, also es steht und fällt auf jeden Fall, ja.
Merkt man dann, wie das Publikum drauf ist und wie die Darsteller darauf reagieren und so?
Auf jeden Fall. Also wie das Publikum drauf ist, merkt man ganz, ganz stark. Ich meine, ich finde, man merkt auch gerade an dieser Szenenapplaus-Sache, merkt man, ob man ein Publikum von Leuten hat, die viel in die Oper gehen und auch schon lange in die Oper gehen, weil sich da eben auch ein bisschen was geändert hat. Früher war das doch ziemlich verpönt, immer so reinzuklatschen. Das ist viel mehr geworden inzwischen. Und jetzt zum Beispiel bei dem Gluck hat man dann ganz deutlich gemerkt, dass es offensichtlich mehr Leute sind, die eben ja so ganz alte Operngänger sind. Da wurde nämlich ziemlich wenig geklatscht zwischendrin. Mhm. Und bei dem Eugen Onegin wurde schon sehr viel zwischengeklatscht. Aber dann ist es so, dass zum Teil das Klatschen nur eher so ein höflicher Applaus ist, weil man denkt, ach naja, jetzt hat sie sich so angestrengt bei ihrer Arie, jetzt klatschen wir mal ein bisschen. Aber es gibt natürlich auch so diesen Begeisterungsapplaus, wo du dann richtig merkst, okay, die Leute können gar nicht anders. Und dann merkst du richtig, wie eben der Sänger sich streckt auf der Bühne und merkst so, okay, hier ist eben, das kommt natürlich an auf der Bühne. Und wenn eben über den Verlauf einer Aufführung so offenkundig ist, dass eben so eine große Begeisterung da ist, dann finde ich, merkt man das schon auch an, wie das die Aufführung antreibt und wie eben die Akteure auf der Bühne reagieren auf das, was passiert. Und das macht schon Spaß.
Okay.
Ja. Also, ja, ich gehe gerne in die Oper, aber wie gesagt, ich tue mich außerordentlich schwer, Leute zu finden, die Lust haben, mit in die Oper zu gehen. Also der Marc ist mal ganz brav, als wir, na sagen wir so 2 Jahre zusammen waren oder so, ist er mal 2 Spielzeiten mit ins Opernabo mit mir gegangen. Aber das war schon schwierig. Das war so ein Fall von, ich weiß nicht.
Ein Fall von, manche, den Fehler macht er nie wieder?
Nicht unbedingt, aber das wird ja mancher kennen, wenn der Partner so dir zuliebe was macht und irgendwo mit hingeht, aber dann, auch wenn er vielleicht nicht direkt was sagt, irgendwie mit seinem ganzen Körper ausstrahlt, dass er eigentlich nicht hier sein will, so richtigen Spaß macht es dann auch nicht. Das ist dann halt so.
Man merkt, das wird eh nichts. Ja.
Genau. Und das ist dann auch die Frage, ob du dann so viel Spaß hast, ob du dann nicht mehr Spaß hättest, wenn du alleine hingehen würdest. Ich bin auch tatsächlich, dann 2 Spielzeiten hatte ich auch ein Opernabo und bin alleine in die Oper gegangen. Aber gerade im Abo ist es ein bisschen unangenehm, weil du da immer neben den gleichen Leuten sitzt, die auch Abo haben. Und dann bist du halt immer diese komische Person, die dann in der Pause da alleine sitzt und in einem Buch liest oder sowas.
Au.
Ja.
Ja, wenn du demnächst mal Karten kaufst oder so, dann sag doch mal Bescheid und keiner mitkommen will.
Okay.
Es würde mich, also ich glaube, ich tue mir das mal an. Vielleicht bin ich danach geheilt und sag, ja, habe ich gesehen, möchte ich nicht mehr, oder ich kauf mir ein Abo.
Ja, und ich meine, wenn dir
Labyrinth
gefallen hat, dann muss es ja vielleicht nicht gleich eine Barockoper sein, sondern dann kann man ja irgendwie was suchen, was vielleicht ein bisschen zugänglich ist oder so.
Da vertraue ich jetzt auf dich.
Ja. Das kriegen wir hin.
Okay, cool. Ja, da gehe ich demnächst in die Oper. Bist du neidisch, ja. Bob, gell?
Total. Total.
Das kam von Herzen.
Hast du das überzeugend rübergebracht?
Nicht.
Naja.
Warte, lass uns nochmal zurückspulen. Das müssen wir doch mal.
Versucht. Naja.
Ja.
Ja.
So war's.
So ist das.
Der Stefan hat letzte Woche was Tolles gemacht. Live gesendet. So, gut, das ist jetzt noch nicht außergewöhnlich. Das haben wir vor ein paar Wochen ja auch schon mal wieder angefangen, dass wir das wieder öfter machen wollten. Mhm. Aber was Stefan gemacht hat, ist eine Online-Cocktail-Party. Kann man das so sagen?
Ja, so ähnlich war es jedenfalls. Ich hatte ja jetzt die letzten beiden Wochen oder drei Wochen das schon angekündigt, dass wir am letzte Woche Dienstag diese besagte Online-Cocktail-Party gemacht haben. Und das lief so ab, dass wir uns über Skype zusammengeschaltet haben und dann eben so ein Google Hangout aufgemacht haben. Und jeder, der sich irgendwie vorher angemeldet hat oder sonst irgendwie, haben wir dann einfach in das Hangout eingeladen, haben aber die Kanäle vom Hangout stumm geschaltet, sodass wir das nicht gehört haben, aber da reingestreamt haben. Das heißt, dass wir jedenfalls nicht quasi über die Leute, die dann zu Hause, keine Ahnung, sitzen und Quatsch reden, drüber reden mussten. Ich habe es aber mal aufgenommen, den Hangout-Kanal, muss ich mal reinhören, ob da irgendwas ist. Und dann haben wir eben ein paar Drinks vorgestellt und so. Und es war sehr lustig, sehr unterhaltsam. Jörg Meyer war da. Habe ich das erzählt, Bob?
Oh, cool.
Ja, ich habe es auf dem Screenshot schon gesehen.
Ja.
Ich konnte an dem Abend nicht, aus naheliegenden Gründen. Ich habe es ja letzte Woche erwähnt, hier Nachwuchs und so.
Ja.
Ich habe das dann so gesehen, dass du das jetzt da machst, dass das jetzt online ist, und dann kursierten da so Screenshots hier und da auf den entsprechenden Messenger-Kanälen. Ja. Und da habe ich das kleine Icon vom Herrn Meyer gesehen und dachte mir, ach schau mal, da ist jetzt wirklich ärgerlich, dass ich nicht mitmachen kann. Ja. Ging aber nicht.
Ja, genau. Am Schluss haben wir halt nochmal den Hangout-Kanal aufgeschaltet und haben dann noch ein bisschen quasi noch mit den Hörern zusammengeredet. Also,
frage ich jetzt mal im Namen der Hörer, die jetzt vielleicht denken, ach Mist, ich habe es auch verpasst. Gibt das irgendwo veröffentlicht? Oder war das ein One-Off, was
noch
passiert ist?
Nee, es kommt vermutlich jetzt die Woche, Dienstag oder Mittwoch. Ich habe das Schneiden übernommen, das heißt, ich kann es so schneiden, dass ich nicht ganz doof klinge. Leider ist ganz am Schluss, wo ich nochmal so eine Zusammenfassung mache von dem Thema, die mir echt wichtig ist, ist mein Mikro total böse abgekracht. Ich werde es drauf lassen, aber irgendwie was davor schneiden, dass man so sagt, ja, hier ist dann mein Mikro kaputt gegangen und
Okay, aber das wird dann veröffentlicht bei
Bartender Journey, genau. Und wir können überlegen, ob wir es im Cocktail-Podcast noch reinhauen, aber boah.
Können wir ja nochmal diskutieren.
Das muss ich mir dann auch noch anhören. Ich bin ja ein sehr großer, ihr natürlich sowieso, aber ich bin ja auch ein sehr großer Jörg Meyer-Fan, muss ich sagen. Auf allen Ebenen. Ich finde wirklich, dass Jörg Meyer einer der interessantesten, charmantesten und überhaupt beeindruckendsten Männer ist, die ich kenne.
Lass ihn das nicht hören.
Ja, ihr könnt ihm ja einen Link schicken.
Zum Timestamp hier für die Sendung. Genau. Reinhört nur diesen Satz und dann wieder aus. Ja.
Ja.
Ja, sehr schön. Also, wir werden das natürlich verlinken, wenn es dann soweit ist, wenn es veröffentlicht ist.
Nächste Woche ist es auf jeden Fall draußen, das heißt, oder übernächste Woche dann halt, wenn die nächste Sendung kommt, da kann ich dann nochmal verlinken wir das. Vielleicht verlinken wir es auch in die Sendung gleich rein, je nachdem.
Ja, sehr schön.
Gut.
Dann haben wir hier die 467 im Kasten und danken fürs Zuhören.
Ich möchte sagen, ich hoffe, wir haben den im Kasten, weil ja vorhin bei mir mal alles so ein bisschen zusammengebrochen ist. Und ich hoffe, dass sich da jetzt nicht doch noch rausstellt, dass irgendwie signifikante Teile fehlen. Aber
wenn die Hörer das jetzt hören, dann ist alles gut gewesen.
Ja, hoffentlich.
Das kriegen wir schon. Na gut. Es gibt Backup-Aufnahmen und solche Dinge.
Okay.
Haben wir alles irgendwo. Wenn die Hörer jetzt auch bis hierher gekommen sind und meinen Monolog jetzt hier hören, dann hat sowieso geklappt. Und dann sagen wir danke fürs Zuhören. Ihr wisst, auf sneakpot.de könnt ihr uns unterstützen, sei es irgendwie durch Klicken von Amazon-Links oder Flatter-Links oder einfach nur durchs Schreiben von Kommentaren, durchs Folgen auf Twitter oder Facebook oder durchs Anhören der nächsten Sendung, die es dann möglicherweise noch dieses Jahr gibt, vielleicht aber auch erst nächstes Jahr in der Zwischenzeit kommen. Aber die Wichtel-Folgen, auch damit wünschen wir viel Spaß und bis bald. Tschüss.
Tschüss. Ja, und wir wünschen auch denen, die es feiern, frohe Weihnachten und einen guten Jahresausklang und so weiter.
Denen, die es feiern, ein schönes neues Jahr. Ach nee, das...
Ja, und naja, manche auch zu anderen Zeitpunkten. Stimmt, aber ja, macht keinen Quatsch, trinkt viel, aber nicht zu viel und seid nächstes Jahr wieder da, um uns anzuhören.
Bis nächstes Jahr. Tschüss.
Tschüss. Ciao.